Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und dabei seid. Direkt nach der Sommerpause starten wir frisch und entspannt in die neue Saison. Ich hoffe, ihr auch. Und natürlich wieder gerne den Aufruf, falls ihr Fragen, Wünsche oder Anmerkungen habt, dann lasst uns das bitte zuteil werden. Wir freuen uns immer sehr über eure Ideen, Anregungen, natürlich auch zu Gästen und auch zu Inhalten, zu Themen und so weiter. Könnt ihr gerne weiterhin über die Social-Media-Kanäle stellen oder natürlich auch direkt und persönlich oder unter podcast@woehler.de. Wir freuen uns natürlich über jeden Einzelnen, der sich meldet und Ideen mit ranbringt. Und so begrüße ich auch unseren heutigen Gast hier wirklich im Studio mal wieder live dabei zu haben. Das freut mich unwahrscheinlich sehr. Und wir haben diesen Termin schon vor, ein paar Tagen, würde ich mal nicht sagen, sondern eher vor Monaten ausmachen dürfen, weil an den Markus Wang kommt man nämlich ganz schwer ran. Terminlich gesehen halt ziemlich eng getaktet. Und deswegen freut es mich umso sehr, dass Markus Wang, Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Und die Zeit hast, hier den Tag bzw. den Abend bei Woehler zu verbringen. Hi.
Ja, sehr gerne. Hallo. Ja, und ich habe endlich mal die Gelegenheit nutzen können, die Firma Woehler. Sehr innovativ, wirklich, kann ich nur empfehlen, einen Besuch hier in Bad Wünnenberg. Es ist zwar ein bisschen weg von öffentlichen Verkehrsmitteln, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Okay, da kommen so die ersten Kritikpunkte auf. Halt. Wir werden daran arbeiten, das wird sehr interessant werden. Markus, aber ein bisschen jetzt erstmal da reinzukommen. Halt. Also erstmal ein offizielles herzlich willkommen, schön, dass du da bist, die Zeit hast und so weiter. Du bist Mitglied des Vorstandes der Berufsgenossenschaft der Bauindustrie. Du bist Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der BG Kliniken, Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung GmbH und bist in diesem Themenberitt halt sehr, sehr stark unterwegs. Du kannst da sehr tief gleich uns ein paar Auskünfte geben, gerade was präventiv für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da ist, also Unfallgeschehen halt, gerade im Bau, im Handwerk halt, was passiert ist, wie man dagegen gehen kann und vor allen Dingen, wo der Ausblick auch ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Wir beide kennen uns auch schon ein paar Tage lang, kann man so sagen. Freut sich, wenn man sich immer wieder erkennt und wir kennen uns aus alten Zeiten, Schornsteinfegerseite und gewerkschaftlich halt, deswegen passt das immer sehr gut und ja, schön, dass du einfach da bist. So, aber jetzt ein bisschen einzusteigen für alle die jetzt noch nicht so wissen. Ah, wer bist du? Vielleicht so ein bisschen was zu deiner Vita noch zu sagen halt und wie sich das so einruckelt zu dem, was du jetzt gerade so machst.
Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Schornsteinfegermeister, komme vom Handwerk, Schornsteinfegerhandwerk, Kleinbetrieb geprägt. Und das ist auch so mein Schwerpunkt in der BG-Arbeit im Vorstand. Ich setze mich natürlich sehr stark für die Kleinbetriebe, nicht nur für die Schornsteinfeger, aber ich habe immer so ein bisschen diese Kleinbetriebe im Blick, wo der Chef auch tatsächlich noch mitarbeitet, also draußen auch aufs Dach geht und tatsächlich auch noch selber Hand anlegt. Und das ist so BG-seitig mein Schwerpunkt, wo ich mache im Vorstand. Auch ganz viele andere Sachen. Man kann da in der Prävention sehr viel machen, Bauaufsicherheit, bauaufsichtliches Präventionsprogramm, wo wir aufgelegt haben, wo für jedes Gewerk eigene lebenswichtige Regeln angefertigt wurden. Also nicht nur für den Schornsteinfeger, sondern auch für das SAK-Handwerk, für die Dachdecker, für die Zimmermänner, wo eben speziell nicht immer alles übergeordnet ist, weil das ist ja auch immer ein Kritikpunkt von mir gewesen. Wir erschlagen die Leute mit Vorschriften und Normen und Regeln und der Selbstständige in einem Kleinbetrieb hat gar nicht die Zeit, sich da einzulesen. Das heißt, ich brauche am besten Bilder, Zeichnungen, einfache Sprache, wo dann der Arbeitgeber, aber auch der Versicherte, also der Arbeitnehmer, möglichst einfach erkennen kann, Moment mal, hier muss ich besonders aufpassen, weil hier ist ein Unfallschwerpunkt.
Jetzt kommt ihr ja ins Spiel in der Regel, wenn es ziemlich blöd ist. Ne? Also irgendwas ist passiert halt letztlich und dann kommt ihr mehr oder weniger und helft und unterstützt halt letztlich. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen vorher anfangen, wie können wir denn oder können die kleineren Betriebe, gerade die jetzt auch zuhören, ne? Wir haben ganz viele SAK-Betriebe, Schornsteinbetriebe, 1 bis 20 Mitarbeiterinnen halt letztlich, die versuchen, natürlich den Laden am Laufen zu halten. Und du hast das ja auch so schön gesagt, wenn was passiert, derjenige, der muss ja weiterarbeiten. Wie präventiv kann man vorgehen? Was sollte man machen?
Also man hat so im Prinzip drei Phasen oder drei Schritte, drei große Bereiche. Die Prävention, also vorher dann die Akutbehandlung, dann kommen dann die Unfallkrankenhäuser ins Spiel und die Reha, dann die Rehabilitation, die Wiedereingliederung in den Beruf. Und wenn wir jetzt mal bei der Prävention bleiben, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie ich mich als Unternehmer einbringen kann oder auch von der BG profitieren kann. Habe ich ja gerade schon angesprochen, das Bau auf Sicherheit, Bau auf dich Programm. aber auch zum Beispiel die Präventionsanreize, wo wir haben von der BG Bau, wird auch immer in den Fachorganen einmal im Jahr abgedruckt. Da gibt es ganz viele Fördermöglichkeiten für Betriebe, auch für Kleinbetriebe. Und ich mache es mal konkret an einem Beispiel. Ich war im Vortrag gehalten bei der Innungsversammlung in Stuttgart vor ungefähr anderthalb Jahren und dann sagt ein Arbeitgeber, sag mal, ihr wollt, dass wir jetzt immer diese Stufenleiter nehmen. Also Stufenleiter ist ja besser wie Sprossenleiter. Ich habe einfach einen sicheren Stand. Nachteil von denen ist, die wiegen halt so ungefähr 5 Kilo mehr. Mhm. Also sie sind die lassen sich nicht so schön händeln. Mhm. Sie sind breiter, sie sind schwerer. Schornsteinfeger oder auch SRK haben ja oft dann diese Transporter, VW-Bus oder genau. Berlingo, was auch immer. Ja. Und jetzt muss ich die leider irgendwie aufs Dach bringen. Und da gibt es eben diese Lift-Systeme, wo wesentlich einfacher sind, das dann hochzuwuchten. Und das kostet natürlich mehr Geld in der Anschaffung. Und da hat dann der Arbeitgeber gesagt, Mensch, sowas gehört doch eigentlich mal gefördert. Die kosten, was weiß ich, wie viel Euro und ein Teil davon zahlt dann die BG. Mhm. Also wenn man auf die Homepage geht von der BG Bau und tippt da ein Präventionsanreize, dann kriegt man einen Riesenkatalog oder auch Leitersicherung und so weiter. Unter anderem jetzt auch das, wo man dann tatsächlich konkret auch was als Betriebsinhaber hat. Man tut was für die Gesundheit von den Leuten und die nehmen dann natürlich auch lieber die Leiter. Mhm. Also ich habe halt ja, einfach das zu verbinden, Arbeitssicherheit und praktikable Arbeit, das ist das so der Schwerpunkt.
Aber jetzt muss mir nochmal ganz kurz helfen, dieses Liftsystem halt quasi hilft und erleichtert den Weg des Transports der Leiter nach oben halt, also wo sie hin sollen.
Ne? Aufs Autodach.
Ach so, aufs Autodach zu tragen. Ah, okay, zu heben halt quasi.
Genau, dieser Gepäckträger, wo dann oben drauf ist, das Dachreling. Und da kommt man immer ganz schlecht hoch, weil das ja ungefähr bei 2 Meter dann ist. Mhm. Und man kann die dann so runterfahren über so einen Schlitten, also gibt es auch wieder verschiedene Systeme, aber letztendlich ist es ein Schlitten, dann legt man die Leiter rein und schiebt es dann wieder nach oben.
Ah, okay. Und das subventioniert ihr, beziehungsweise präventiv übernehmt ihr da von der BauBG Kosten für halt.
Ne? Genau, ja. Okay. Das wird gefördert. Oder was zum Beispiel auch recht gern genommen wird im Handwerksbereich Rückenkolleg. Ja. Ja, da kriegt man ein Rückentraining dann auch wieder gefördert, was dann die BG wieder übernimmt.
Für den Betrieb oder für den jeweiligen Versicherten?
Gefördert wird der Betrieb, aber der Versicherte genießt natürlich das Rückentraining.
Okay. Ja gut, okay. Aber also da sieht man schon dran, was vielleicht nicht jedem so klar ist halt irgendwo, ich weiß nicht, deine Erfahrung würden wir ja gleich gerne mal hören, ob das so auch angenommen wird und wissen das alle und machen das auch alle, weil das klingt ja jetzt so, wie du gerade gesagt hast, auch diese Sache Bau auf dich Programm halt in Anführungsstrichen, das weiß nicht, ob das jedem so bekannt ist und klar ist.
Ja, da kommen uns tatsächlich im Schornsteinfegerhandwerk die Struktur zugute. Weil es ist im Baubereich ist das Programm nicht so bekannt, wie wir es gerne hätten. Mhm. Aber durch das, dass ich kenne die momentanen Zahlen, 90-95% aller Betriebe in den Innungen organisiert ist, haben wir hier natürlich einen idealen Einspeisweg, dass wir sagen können, haben wir ja auch gemacht. Über die Innungsversammlungen werden diese Pakete verteilt. Ja, also dann heißt dann, die Innung Stuttgart hat 500 Betriebe, also gehen 500 Pakete zur Innung und die verteilt es dann wieder über die Innungsversammlung und so kriegt jedes Innungsmitglied mit, dass es dieses Programm gibt. Das ist ein unschätzbarer Vorteil im Vergleich jetzt zu anderen Gewerken, wo wesentlich geringere Organisationsdichte haben. Da ist es viel, viel aufwendiger, so ein Programm nach vorne zu bringen.
Ja. Jetzt sage ich mal, die jetzt nicht so organisiert sind und das hier hören halt letztlich, die melden sich dann selber bei der BauBG und können danach forschen beziehungsweise halt gucken, so wie du das gerade beschrieben hast, um an die Informationen zu kommen.
Genau, entweder über den Bauverband jeweils, also die Innung, oder idealerweise dann direkt bei der BG.
Mhm. Ja, okay.
Ist auch hier, jetzt kommt der kleine Werbeblock, Schornsteinfegerhandwerk kommt da auch wieder zugute, dass beide Seiten gut organisiert sind. Also dieser Effekt, ich habe einen Ansprechpartner, sprich ZDS, und einen Ansprechpartner, sprich Innung, auf Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, beflügelt es natürlich beidseitig und unterm Strich profitieren alle davon.
Okay, und warum sollte jetzt der Arbeitgeber da so viel Wert drauf legen für sich in der Versicherung halt quasi und da präventiv drauf achten? Was ist das, was da passieren kann und was ist das, was du oder ihr leider dann auch erlebt?
Also bleiben wir mal beim Kleinbetrieb, da trifft es natürlich dann doppelt. Er hat 1 oder 2 Mitarbeiter, der Arbeitgeber, und da verunglückt einer. Also ich will jetzt gar nicht von Tode, er fällt vom Dach und ist für 10 Wochen krank. Das heißt ja dann, 10 Wochen, 50% vom Betrieb steht still, wenn er 2 Mitarbeiter hat. Mhm. Das heißt, ich kann die Aufträge nicht so abarbeiten, wie ich wollte. Ich kann keine neue akquirieren, weil ich ja gar nicht weiß, wann kommt denn der wieder. Mhm. Und da sind dann die Lohnausfallkosten noch das geringste Problem. Aber der Betrieb an sich steht, ja, bis hin dann zu, wer macht die Arbeit. Also beim Schornsteinfeger geht es immer noch, aber wenn ich jetzt in die freie Wirtschaft gucke, SAK Handwerk, das muss ja auch irgendwie abgearbeitet werden. Und ich tue mich ja dann auch schwerer bei der Akquise, wenn ich neue Aufträge haben will.
Das heißt also, der gesamte Bereich, wenn der fällt aus und ist dann halt der gesamte Betrieb von betroffen, unabhängig davon, wie hoch die Verschuldung ist, wie hoch die Verletzung ist und so weiter und so fort.
Ne? Genau, weil der Betrieb, also die Verletzung, die Verletzungskosten, die kriegt ja der Betrieb abgenommen. Mhm. Das ist ja diese Ablösung der Haftung. Die Unternehmerhaftung ist da abgelöst durch die BG Bau. Also der Unternehmer bezahlt die Beiträge und wenn dann was passiert, zahlt die BG alle Kosten inklusive Reha und nehmen wir mal nicht an, aber im umgekehrten Fall sitzt er im Rollstuhl. Das heißt, die BG übernimmt dann die Kosten für den Rollstuhl oder für den Umbau fürs Auto.
Und ab welchem Punkt übernimmt das die BG halt quasi und was muss man dafür tun, dass es so ist halt, dass es auch funktioniert?
In dem Moment, wo der Unfall passiert und der BG gemeldet wird. Das ist übrigens auch ein Problem, weil manchmal melden die sich einfach nicht. Also es passiert irgendein Mini oder ein kleiner, man verknackst sich das Fußgelenk, ja, und dann, naja, es wird schon wieder weggehen, gehe ich nicht zum Arzt, hat man ja gerade im Handwerk oft, dann geht er nicht zum Arzt, aber es wird nicht besser. Mhm. Ja, jetzt kommt er irgendwann nach 3 Wochen dann doch zum Doktor und sagt dann aber, naja, damals bin ich umgeknackst auf dem Dachboden oder beim Kesseltragen oder was auch immer. Mhm. Und das 3 Wochen später nachzuweisen, dass es tatsächlich so ist, ist natürlich schwierig. Das heißt, da kann ja alles Mögliche zwischendurch passiert sein. Deswegen ist es immer besser, wenn man zumindest zeitnah zum Arzt geht, damit man das entsprechend dokumentieren kann, dass da was war. Weil gerade so Sachen wie Fuß verknackst oder also so Sachen wie Bänderriss oder Schulter Schulter ausgekugelt, das ist so schmerzhaft, da geht man gleich zum Arzt.
Naja, oder auf den Finger gehauen oder Daumen oder irgendwas abgerutscht an der Hand oder wie auch immer.
Ja, ne? Also, ja. Und da ist es halt dann trotzdem wichtig, ich kann mich da an die eigene Nase fassen, ich bin da auch nicht immer direkt zum Arzt gegangen, ja, aber das kann ich wirklich nur empfehlen, weil danach dann zu kommen, dann ist man halt in der Beweispflicht und gerade bei so Bänderrissgeschichten ist es halt wahnsinnig schwer. Mhm.
Und du arbeitest oder ihr arbeitet damit ja täglich mit diesen Fällen halt letztlich, ne? Und die dann ankommen und sagen so, geht oder geht nicht, also da macht sich in dem Augenblick ja keiner Gedanken drüber halt, ich knicke um und sage, okay, ich muss jetzt weiterarbeiten, bringt halt alles nichts und dann komme ich da nicht hin, quasi in den Genuss. Ist das dann, das ist dann ein Riesenproblem wahrscheinlich, oder?
Ja, deswegen ist auch so wichtig, dass die Vertreter vom jeweiligen Handwerk auch jemanden haben, der sich ehrenamtlich engagiert bei der BG Bau. Mhm. Ja, weil das ist natürlich das Sprachrohr. Also es passiert quasi wöchentlich, dass irgendjemand bei mir anruft, der mich noch kennt von früher oder weiß, dass ich irgendwas bei der BG Bau mache und sagt, ich hatte zum Beispiel jetzt einen Fall, der ist Mitte 30 und hat Krebs und dann war dann die Frage, diese PAKs, also polyaromatischen Kohlenwasserstoffe, hat es einen Einfluss darauf? Mhm. Und dann kann ich natürlich die Abteilung anrufen und kann dann sagen, Mensch, mach da mal eine Untersuchung und dann geht es einfach schneller. Er kann natürlich auch den Weg gehen, ganz normal über die BG, da wird ihm auch geholfen. Ja, aber wenn er einen konkreten Ansprechpartner hat, geht es einfach schneller.
Mhm. Und das wäre dann so die Berufsvertretung, von dem du gerade gesprochen hast, halt, ja, letztlich. Ne?
Genau. Mhm.
Okay. Und jetzt haben wir ja ein paar konkrete Fälle, auch im Handwerk halt letztlich, die da passiert sind. Was waren da so die im Nachgang die schwierigen Sachen oder auch wirklich die Problemfälle?
Ja, also ganz, bleibt man mal auf der einen Seite, wenn ein Versicherter verunfallt, dann läuft es eigentlich ziemlich professionell ab in der Regel. Also gehen wir mal weg von den Bänderrissen, er hat jetzt irgendwie eine offene Wunde oder ist vom Dach gefallen oder irgend sowas in der Art. Da kommt dann die Fallmanagerin von der BG Bau und das wird dann auch gemeldet und dann wird der Fall abgewickelt. Das läuft eigentlich alles sehr routinemäßig ab. Ja. Hinterher helfen wir dann, wenn es dann um die Reha-Maßnahmen geht. Was für mich jetzt persönlich ganz bitter war, sind immer diese Unfälle, wo ich dann die Leute persönlich auch kenne, egal jetzt ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Das ist das eine und was natürlich bitter ist, deswegen haben wir jetzt auch dieses Interview gemacht in der BG Bau, wenn die Arbeitgeber verunfallen, haben keine Versicherung.
Gar keine Versicherung.
Ja, also keine bei der BG. Ja, okay. In der Regel haben sie irgendwie eine Unfallversicherung privat, aber sie sind halt bei der BG oft nicht versichert.
Okay, da musst du eben noch mal ganz kurz einhaken. Wie versichere ich mich denn da? Wissen das alle? Also anscheinend ja dann nicht, ne?
Ja, leider kommt es immer mehr, dass es immer weniger Wissen. Früher war das Wissen viel präsenter. Und wenn ich eine Firma aufmache, egal jetzt mal ob Handwerk oder irgendwas anderes, dann muss ich mich melden bei der zuständigen Berufsgenossenschaft als Unternehmer. So, dann ist mein Unternehmen bei der BG versichert. Mhm. Aber fast immer ist der Unternehmer selbst nicht versichert. Also bis auf zum Beispiel Friseur ist eine Pflichtversicherung. Aber ansonsten sind die alle nicht pflichtversichert.
Das heißt also, wenn ich mich da versichere, erstmal ist mein Betrieb, dann ist es sind die Mitarbeiter und der Betrieb abgesichert.
Genau.
Das ist das, was ich damit absichere. Mich selber würde ich dann in dem Fall über eine private Unfallversicherung, was wohl bei den meisten der Fall ist, aber du sagst ja, viel wichtiger wäre eine freiwillige Versicherung der Bau-BG halt, um das hinzukriegen.
Ja, beides ist wichtig. Ich muss mich natürlich in der Freizeit auch schützen, privat. Mhm. Aber was der Vorteil ist bei der BG Bau, deswegen rate ich auch jedem Unternehmer, der selbst noch rausgeht und vor allem noch irgendwelches Gefahren, also wenn da jemand auf dem Dach ist oder mit Leiter agiert, wo er runterfallen
kann. Oder selbst mit dem Auto fährt.
Oder, genau, ja, Auto fahren, ja. Oder manchmal ist ja auch, oder das Augenlicht irgendwie verlieren kann.
Ja.
Dass der sich eben zusätzlich bei der Berufsgenossenschaft versichert, damit, wenn ihm was passiert, dass er eben dann auch in den Genuss kommt von den Reha-Leistungen. Ja, jetzt wird natürlich die Privatversicherer sagen, naja, Reha machen wir auch, das stimmt natürlich, aber der große Unterschied zwischen dem Normalverletzten, ja, und dem BG-Verletzten ist ja, dass die BG alles daran setzt, steht sogar im Gesetz drin, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, den Patienten, den Verunfallten wieder so durch Reha-Maßnahmen gesund zu machen, dass er wieder in seinem ursprünglichen Beruf arbeiten kann.
Das ist euer Grundverständnis, ne? Euer Grundjob halt quasi, die wieder reinzuheben.
Genau. Mhm. Ja, also der normale Krankenhauspatient, SGB 5, fällt ja dann darunter. Da ist quasi
Markus, da kann nicht jeder was mit SGB 5. Das ist ein bisschen weit weg halt. Gibt es da eine ganz normale Bezeichnung? Wenn nicht, arbeiten wir weiter mit SGB 5.
Ja, der Normalkrankenversicherte.
Ja, okay, alles klar. Den nehmen wir jetzt halt.
Ne? Ich mache es dann ein Beispiel.
Ja.
Ja. Also nehmen wir mal zum Beispiel, ich habe einen Garten, ja, und will da die Äpfel ernten. Ich leide an und falle da am Samstagnachmittag runter. Ja, und habe eine schwere Verletzung.
Als SAK-Betriebsinhaber?
Nee, ganz normal. Als Privatmann, ja. Markus, ja. Frank. Mhm. Jetzt komme ich ins Krankenhaus, dann setzt das Krankenhaus alles daran, dass ich überlebe. Mhm. Dass ich möglichst gesund werde, aber in erster Linie mal, dass ich überlebe. Ja, jetzt bin ich aber Gala-Bauer, ja, mhm. Also habe einen Gartenlandschaftsbetrieb und mache da meinen Obstschnitt professionell. Ich bin beauftragt worden und bin da ganz unterwegs beruflich. Mhm. Und habe genau den gleichen Unfall und komme auch ins Krankenhaus. Mhm. Dann werden die Ärzte alles da dran setzen, dass sie mich so operieren und so solche Maßnahmen ergreifen, dass ich wieder hinterher im Gala-Bau arbeiten kann. Mhm. Ja. Und wenn ich privat vor Unfall bin, dann heißt es quasi, reparieren, also wieder gesund machen, ja, sodass er einfach weiter ein normales Leben weiterführen kann.
Jetzt habe ich ja immer die Hoffnung als Normalsterblicher, der ich bin, zu sagen, okay, egal mit welcher Karte ich ins Krankenhaus komme, dass immer das Beste gegeben wird, dass ich da heile und gesund und stehend wieder raus oder laufend wieder rauskomme halt. Aber da gibt es wohl doch mehrere Faktoren, die davon abhängig sind. Ne?
Ja, also in der Akutbehandlung erstmal nicht oder ganz wenige nur, aber dann später in der Heilbehandlung. Also zum Beispiel, welche Prothesen kriege ich? Mhm. Ja, da gibt es qualitativen Unterschied. Dann in der Versorgung, kriege ich den Umbau für mein rollstuhlgerechtes Auto bezahlt oder nicht? Oder kriege ich regelmäßig Reha-Maßnahmen dann? Also nehmen wir mal an, ich bin querschnittsgelähmt, dann brauche ich ja fortwährend immer wieder Reha und Training. Und wie kann ich meinen Körper so erhalten, dass er auch möglichst lang fit bleibt? Ja, also gerade Muskelaufbau ist ja bei Querschnittsgelähmten immer ein Riesenthema.
Mann, ja, da stockt einem dann schon ein bisschen der Atem. Und also diese freiwillige Versicherung, die gibt es dann tatsächlich nicht bei allen und haben auch wohl nicht alle, dass das da wohl ein Problem ist halt. Ne?
Ja.
Deswegen die Aufforderung, bitte, 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 guck das, check das nach. Und wenn nicht, wo kann man sich melden?
Also bei jeder Berufsgenossenschaft, bei uns natürlich bei der BG Bau Handwerk, sind ja fast alle, nur der Elektrobereich ist teilweise bei der BG E-Them, aber ansonsten eigentlich alle bei der BG Bau. Ja, und da einfach melden, kann man auch online abschließen übrigens, ja, kostet ungefähr, es fängt an bei 950 Euro im Jahr, ja, und dann kommt man eben in diese SGB 7, in diese berufliche Reha-Behandlung, kommt man damit rein und staffelt sich dann, also je nachdem, wie viel Rentenleistung das man haben will, geht der Beitrag natürlich nach oben, ja, als Betriebskosten voll absetzbar.
Krass.
Ja. Runde Sache, wissen nur leider recht wenig.
Also Leute, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr was gelernt, nicht nur fürs Leben, sondern darüber hinaus und auch vor allen Dingen für eure Gesundheit, das aufzählen. Und du kennst leider ja auch Fälle, wo das nicht so war halt. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja.
Ich kenne leider drei Fälle. Einer ist verstorben, leider Gottes. Und einer ist jetzt im Rollstuhl und einer ist schwer gehbehindert.
Markus, alles so Themen halt letztlich. Das, gut, wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve halt? Wir müssen ja wieder ein bisschen was präventiv haben wir. Du hast Reha, hast du auch gesagt halt, was da tatsächlich dann wichtig ist. Wo hört dann eure Leistung auf? Also wann ist das? Gibt es dann einen Freibrief irgendwann so, jetzt bist du wieder weg und frei und kannst wieder arbeiten? Oder wie ist das dann?
Ja, wenn der Arzt ein Gutachten erstellt, dass der Patient, der Verunfallte, wieder voll einsatzfähig ist, dann war es das.
Ja. Okay.
Außer, na, gut, die Reha ist ja, hört ja nie auf. Also wenn der dann feststellt nach 10 Jahren, auch meine Schulter schmerzt jetzt dann doch wieder, dann kann man natürlich wieder auf die BGBau zugehen und dann nochmal eine Reha-Maßnahme machen.
Mhm. Okay.
Ja, das ist ja ein sogenannter Verschlechterungsantrag, ist ja dann doch sehr behördengeprägt.
Ja gut, okay. Aber das sind ja schon Details halt letztlich, die dann mit, wie hieß die, Fallbearbeiterin oder Fallbearbeiter, habe ich gerade gelernt halt.
Ne? Ja, Sachbearbeiter.
Ja.
Ich finde immer, die Reha-Manager finde ich ja ganz toll, ja, weil die einen wahnsinnigen, interessanten Beruf machen, weil die Verunfallten betreuen dann vom Krankenhaus bis wieder Einstieg in das Berufsleben.
Mhm.
Ja, wie so echt eine helfende Hand.
Ja, super. Kann man dann, glaube ich, ganz gut gebrauchen, weil man selber völlig aufgeschmissen ist und gar nicht weiß, was ist. Weil auf der anderen Seite muss der Betrieb auch weiterlaufen. Und das ist ja das andere. Und für alle die jetzt hier noch zuhören, halt sei der Hinweis mal gesagt, Herbert Reitmeier hat in einem Podcast bei uns den Notfallkoffer beschrieben. Das ist auch so ein Unternehmensberater, Coach, einer, der helfen kann halt und der auch gerne solche Themen schult und der gesagt hat, Leute, macht einen Notfallkoffer für den Fall, dass ihr 6 Monate ausfallt. Wie kann ich meinen Betrieb da aufstellen halt letztlich? Weil viele machen sich keine Gedanken. Die geben mal 2 Wochen in Urlaub. Okay, aber was passiert, wenn ich wirklich mal was habe? Wie ist das dann strukturiert und organisiert? Ne? Und da sei der Querverweis einfach mal gegeben. Markus, jetzt bist du ja schon lange, lange im Handwerk halt auch unterwegs und kennst dich an vielen Stellen aus. Leiter, Tritte, auch ein Thema halt. Asbest auch wieder akut ein Thema. Gibt schon Ewigkeiten, aber ist gerade wieder aktuell hoch am Ploppen.
Ne? Ja, wir haben jetzt eben die Fälle, wo in den 80ern, 90, Anfang der 90er Jahre mit Asbest zu tun gehabt haben. Und Asbestose ist ja eine Langzeiterkrankung und das kommt jetzt leider Gottes wieder verstärkt. Also dass man zum einen diese sogenannten Altfälle. Und parallel wird ja diskutiert jetzt Green Deal und die Sanierung von Gebäuden auf EU-Ebene. Und in dem Zug ist auch Asbest wieder im Fokus, ganz massiv. Und die EU will also die Grenzwerte massiv nach unten schrauben.
Aber sag mal eben ganz kurz, Asbest aus welchen Einheiten? Also woher dieses Asbest? Feuerstätten, Schornsteine, Wandtafeln, keine Ahnung.
Dichtungen, Dächer. Aber was auch ganz viele nicht auf dem Schirm haben, Fliesenkleber, also alle Spachtelmassen aus der Zeit ist auch ganz oft mit Asbest versetzt.
Ja?
Ja, genau.
Okay.
Da denken nämlich nicht viele dran, das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist diese Methode, was man momentan gerne macht, dann einfach die Fliesen nicht abtragen, sondern eine zusätzliche Schicht aufbringen, ist eigentlich gut,
ja,
weil da hat man im Sanierungsbereich die Thematik erstmal weg. Allerdings irgendwann wird das Haus natürlich auch mal abgerissen.
Weil man kann ja nicht nur Fliese auf Fliese auf Fliese bauen, so halt. Das wird dann irgendwann ein bisschen eng von der Höhe her. Okay, und sag mal, Jahrzehnte, wann wurde dafür Asbest verwendet? Also gerade bei diesen Fliesenklebern und so weiter?
Bis in die 90er Jahre.
Bis in die 90er
Jahre? Ja.
Ah, okay.
Also das Thema wird uns, wenn wir 2 in Rente gehen, dann wird das Thema noch akut
sein. Ja, gut, dass ich erst vor 8 Jahren oder sowas halt so einen Altbau saniert habe und dann auch ordentlich das abgetragen habe. Tja, manchmal hat man halt Glück im Leben. Ne? Okay, Asbest in dem Fall ein Problem, weil halt die Grenzwerte runtergehen.
Also es ist noch nicht sicher, der Gesetzgebungsprozess läuft jetzt erst an, aber das wird uns beschäftigen und das ist natürlich auch ein Problem, oder das heißt ein Problem, das beschäftigt die Berufsgenossenschaft, weil diese Asbestfälle sind ja Berufserkrankheiten und werden dann auch anerkannt werden, je nachdem, wie man die Faserjahre dann nachweisen kann. Also ich sage immer, ein Handwerker auf dem platten Land hat natürlich mit Asbest, jetzt gehen wir mal im Schornsteinfegerbereich, relativ wenig zu tun. Wenn jetzt jemand einer in Berlin lange gearbeitet hat oder im Osten Rostock, da hat man natürlich ganz viel mit Asbest zu tun. Ja. Oder dann im anderen Handwerksbereich, wenn einer viel Asbestzement, Wellplatten, Dächer entfernt hat. Ja, das ist ganz unterschiedlich.
Was ist da eure Intention dabei? Oder wie könnt ihr da präventiv oder überhaupt bei helfen halt letztlich?
Ja, helfen können wir durch Schutzkleidung, also Schutzkleidung, Atemschutz und dann natürlich diese zugelassenen Arbeitsverfahren, wo es ja auch gibt. Ja, und die muss man halt immer wieder überprüfen.
Das heißt, ihr schreibt ja dann halt quasi diese Regeln mit den jeweiligen Gewerken zusammen, ne?
TRGS 519, das ist eine sehr übergeordnete Norm. Im Handwerksbereich hat man natürlich über die BGR 218, das geht dann aber eher in Verkehrswege über oder Arbeitsplatz. Da macht man dann mehr mit dem Handwerk, dann auch holt man die Handwerksvertreter mit an den Tisch, was ja auch Sinn macht, damit man eben auch die Fachexpertise hat, weil das ist ja auch wieder sowas, so eine Regel ist ja nur dann auch wirklich akzeptiert, wenn sie das Handwerk, das jeweilige Handwerk mit akzeptiert und auch mitträgt. Mhm. Ich kann nicht irgendwelche Vorschriften und Regeln erlassen, wo in der Praxis einfach keinen Sinn machen. Das muss immer irgendwie ein Kompromiss und auch handelbar sein.
Kannst du da ein Beispiel machen halt irgendwie, also jetzt gerade bei Fliesen oder bei Schornsteinen oder sowas halt aufsetzen? Also abgetragen oder gereinigt werden halt, wie kann man dann damit umgehen?
Ja, als Beispiel wäre zum Beispiel die Teleskopleiter-Debatte. Ja. Ja, die haben ja ganz viele Handwerker, vor allem Innenausbauer. Diese Teleskopleiter kennt ja jeder. Das sind die, wo man links meistens mit so Klapp- oder Ziehmechanismen und wo dann einfach zusammengehen.
Die sind dann ganz klein, ne? Also relativ klein,
Meter genau, groß. So einen halben oder so. Meter, genau. Drei, vier Meter. Ja. Und die sind natürlich beliebt, weil sie klein sind. Ich kriege die in jedes Auto rein. Mhm. Das Problem ist, die sind eigentlich nur zugelassen, wenn man sie jedes Mal nach Benutzung, und zwar nach jeder Benutzung, reinigt. Mhm. Jetzt haben die natürlich nicht nur die Schornsteinfeger.
Aber warum reinigt? Weil da quasi Asbest reinkommen kann?
Gar nicht Asbest, ja, sondern Schmutz allgemein.
Okay.
Ja, also das können Fasern sein, Mineralfasern, mhm, das, aber auch vor allem Gips, Ruß, mhm, ja, solche Sachen. Also alles, was irgendwie verschmutzt. Und dann leiern diese Mechanismen dann aus. Mhm. Und es ist natürlich eine Riesendebatte, weil die DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, und natürlich auch die BGBAU sagt, naja, eigentlich dürftet ihr die gar nicht nehmen, ja, weil das Schornsteinfegerhandwerk benutzt die. Ja, aber wer reinigt denn die denn nach jeder Kehrung?
Gar keiner.
Ja, also ich habe die selber.
Oder alle wahrscheinlich.
Ich habe die selber benutzt, ich habe sie damals nicht gereinigt.
Ja. Ich wüsste auch gar nicht, dass da eine Bedienungsanleitung dabei war damals halt irgendwo. Und wenn, hat es der Alte wohin gelegt?
Genau, ja. Ja. In der Regel hat man die Bedienungsanleitung vielleicht einmal kurz gesehen und das war es dann als Arbeitnehmer. Mhm. Und ansonsten geht man damit arbeiten. Und ein zweiter Punkt ist, die sind in der Regel so 2 Meter, 2,20 Meter, je nachdem, sind die hoch, weil dann wird es schon wieder schwierig vom Gewicht her. Mhm. Und wenn ich jetzt ein einstöckiges Haus habe, Dachrinne, Höhe 2,20 Meter, 2,30 Meter, manchmal reicht es gerade so zum Anleitern. Also die Dinger sind einfach gefährlich und da passieren immer wieder Unfälle mit. Also wollten wir die natürlich idealerweise komplett verbieten von der Berufsgenossenschaft her. Mhm. Das ist aber schwierig, weil es gibt natürlich auch Argumente, wenn ich die drin nehmen kann oder wenn ich mal eine Heizung messe oder eine Heizung warte, wo dann ein Meter oder diese Lufterhitzer dann 2 Meter unter der Decke hängen oder irgend sowas. Also es gibt schon Bereiche, da ist es einfach, macht es Sinn. Ja, und da eben einen Kompromiss zu finden, das ist natürlich spannend. Ja. Und
aber das ist in dem Leiterbereich halt, was du gerade sagtest. Ne? Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass wir gerade noch bei der Asbestose waren halt und da einmal nur wo ich versucht habe, nach einem Beispiel zu fragen, bei Reinigung, also wie man damit umgehen kann halt quasi. Du hast jetzt alte Fliesen da oder du hast einen Aufsatz, Schornsteinaufsatz da, der wahrscheinlich mit Asbest oder so behandelt ist oder damals gebaut wurde. Wie macht man das dann? Das ist in diesem BauBG oder in den Regeln ja beschrieben dann, weil du sagtest, das muss ja praktisch irgendwie werden. Ne? Also irgendwie muss das Gewerk das ja auch machen können halt. Aber wie macht man das dann?
Ja, also da gibt es diese zugelassene Arbeitsverfahren nach TRGS 519. Ja, das variiert natürlich sehr stark. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe eine Schornsteinabdeckung und die Abdeckung ist oben aus Asbestzement, hat man ja früher relativ oft gehabt. Ja. Die muss jetzt runter aus irgendwelchen Gründen. So, dann kann ich natürlich Atemschutzschutzanzug, also Schutzkleider, Schutzkleidung, Atemschutz nass machen. Ja, macht ja bei Asbest immer Sinn und dann natürlich gleich entsprechend dann verpacken. Also dieses Arbeitsverfahren dann auch entsprechend anwenden, das ist dann auch meldepflichtig. Brauche jetzt gar nicht in die Details gehen, kann ja jeder selber in der TRGS 519 dann entsprechend nachlesen. Mhm. Ja, aber das, so versucht man das dann handelbar zu machen, weil du hast ja recht, irgendwie muss es ja runter. Wenn ich jetzt an Fliesen abschlagen denke, da bin ich dann halt auch gleich wieder bei Schutzanzug, Atemschutz und dann idealerweise kann man den Raum ja auch abtrennen. Das wäre dann da noch eine Möglichkeit. Aber da wieder bei Atemschutz muss man natürlich wieder aufpassen und da wieder der Kompromiss. Ich kann ja nicht 8 Stunden unter Atemschutz arbeiten.
Ja. Da hat ja der Arbeitgeber schon eine Fürsorgepflicht halt, um darauf zu achten. Ne? Mhm. Also wird das kontrolliert?
Die Fürsorgepflicht?
Ja, also wie dann gearbeitet wird? Gibt es da von eurer Seite irgendwie sowas? Oder muss der Arbeitgeber da sozusagen selber darauf achten?
Also er muss selber darauf achten. Es gibt natürlich diese jährliche Unterweisung. Ja, er muss aber auch bei besonderen Gefahren separat nochmal unterweisen. Mhm. Muss das natürlich alles dokumentieren. Da wären wir jetzt wieder in dem Bereich, wie viel Dokumentation kann so ein Kleinbetrieb überhaupt ableisten. Ja, kontrolliert wird es auch.
Aber ich mache jetzt mal ein Beispiel. Mein SAK-Betrieb oder die SAK-Leute, die jetzt zuhören, der fährt morgens mit dem Bulli raus, Leiter mhm. drauf und so weiter, packt die Leiter auf, geht aufs Dach oben hoch und fällt dann runter. Ne? So, und das heißt, der Arbeitgeber muss vorher darüber informieren, halt also welche Aufgaben da jetzt anstehen und wie er das zu machen hat?
Also er muss zumindest einmal im Jahr eine Leiterunterweisung, also der Versicherte muss wissen, wie er mit der Leiter umzugehen hat. Mhm. Das muss er machen. Er muss es natürlich nicht täglich machen. Ja, aber der Versicherte, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin muss auf jeden Fall eine Unterweisung bekommen, wenn sie mit Gefahrenstoffen oder mit unfallträchtigen Arbeitsverfahren umgeht.
Also dann auch, wenn was Besonderes ansteht halt, ne?
Ja.
In dem Falle.
Ja. Deswegen ja auch die Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich sagen, ich mache eine Gefährdungsbeurteilung für das Verfahren Schornsteinkehren. Ja, aber ich muss natürlich im Detail dann schon auf besondere Gefahren eingehen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich nicht nur von der Leiter fallen kann, sondern wenn daneben dran noch ein Kellerabgang ist mit dem Geländer. Ja, da muss man dann natürlich doppelt vorsichtig sein, möglichst die Leiter dann so platz, also wenn man es planen kann, den Aufgang so machen, dass es eben nicht direkt neben dem Kellereingang ist. Ja, und auf das muss dann separat hingewiesen werden vom Arbeitgeber.
Mhm. Du hast ja so ein bisschen mehr Einblicke als vielleicht jeder andere im Bereich der Unfallstatistik. Sind die Unfallzahlen, also Todes- oder auch Unfallzahlen, jetzt rückläufig in Anführungsstrichen oder seht ihr, dass es im Baubereich doch eher ansteigend ist halt in Anführungsstrichen?
Stagniert eigentlich. Okay. Also jetzt mal, also BG-Baubereich, stagniert es auf leider hohem Niveau.
Hohes Niveau heißt also schon.
Ja, also wir sind, ich kann es jetzt auswendig, ich müsste jetzt nachgucken.
Mhm, okay.
Ja, aber im oberen zweistelligen Todesbereich im Jahr.
Okay.
Ja, und was dann natürlich immer dazu kommt, die Solo-Selbstständigen oder die Arbeitnehmer, wo eben verunglücken und nicht versichert sind.
Die fallen da gar nicht rein, oder was?
Genau.
Ah, scheiße.
Ja. Okay. Mhm. Also da gibt es schon auch noch eine Dunkelziffer. Ja, und da ist der Baubereich natürlich leider Gottes absolute Spitze.
Die ganzen Subs, Unternehmen und so weiter dann, oder?
Ja, das hat man auch noch, ja, weil ja im Baubereich oder auch in anderen Bereichen gern mal ausgelagert wird, mit Solo-Selbstständigen gearbeitet wird. Die sind dann wieder nicht versichert, leider Gottes. Ja, und was dann auch dazu kommt, die sind ja dann für sich selbst, in Anführungszeichen nur für sich selbst verantwortlich. Das heißt, nach unserer Erfahrung her, wenn ich so im Bußgeldausschuss gucke, wo ich ja auch mit dabei bin, sind es halt leider Gottes bei Dacharbeiten oft dann auch Solo-Selbstständige, die da irgendwas machen, wo eben nicht so regelkonform ist.
Oh Mann, ey. Tja, ich glaube, vielen ist das gar nicht klar, was da passiert, sondern fällt dann einfach die Decke auf den Kopf, wenn der Unfall da ist. Um dann zu gucken, wo stehe ich denn jetzt und wie geht denn das halt, ne?
Ja, und als Kunde kann man es auch manchmal nicht richtig durchdringen. Also es ist mir selber schon passiert. Ich habe einen Auftrag vergeben an eine Baufirma und auf einmal standen zwei Solo-Selbstständige da. Mhm. Ja, also ich habe
bei dir zu Hause
jetzt? Bei mir daheim, ja. Und ich habe den Auftrag einer ganz normalen, hiesigen bei mir Baufirma gegeben und der hat den Auftrag dann halt wieder zwei Solo-Selbstständigen. Okay. Weitergegeben. Also ich wollte eigentlich extra jemanden nehmen, der lokal ist, aber es ist nicht ersichtlich für den Endkunden, ob das jetzt ein Solo-Selbstständiger ist oder nicht, das trägt der nicht.
Wer trägt die Verantwortung? Der Auftraggeber, also du dann oder der, der das weitergegeben hat?
Ja, in dem Fall die Firma, die ich beauftragt habe.
Ja.
Ja, okay. Aber die kauft, aber die hat es ja wieder weitervergeben.
Ja.
Das heißt, letztendlich ist der Solo-Selbstständige für sich selbst verantwortlich, wie er seine Arbeit organisiert.
Ja. Und der ist froh, dass er den Auftrag hat und Job hat und dann natürlich noch nicht. Also Leute, passt schön auf da draußen, ne? Dass ihr immer wieder euch versichert und guckt da, was passiert. Markus, die Zeit rast Gott sei Dank oder auch nicht halt, aber es geht halt alles sehr, sehr schnell. Was rätst du den, den Betriebsinhabern und denen, die damit zu tun haben, wie sollen die umgehen? Was ist der sichere Umgang? Was können die tun?
Also der Versicherte natürlich die ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel, Sicherheitsmittel nutzen und dann aber auch sagen, weil das erlebt man ja auch immer wieder, das ist jetzt eine gefährliche Situation und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe da jetzt nicht aufs Dach. Oder ich gehe nicht auf die Leiter oder ich nehme die Leiter nicht oder schau mal, der Gurt ist abgelaufen. Also dass man da auch als Versicherter den Mut hat und das auch aussprechen kann, zu sagen, stopp, ja, bis hierher und nicht weiter. Und als Unternehmer, dass man eben mit gutem Beispiel vorangeht, dass man sagt, ich lebe auch die Unfallverhütung, ich lebe die Prävention, ich nehme selber die sichere Leiter. Ich schaffe in meinem Betrieb jetzt nur noch Stufenleiter an und keine Sprossenleitern mehr. Ja, ich gehe regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung, die gibt es ja auch über die Berufsgenossenschaft. Jo. Und da ist schon, wenn das alle machen, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
Okay. Und für die jetzt da weitere Hilfen, Erfahrungen oder Mitteilungen machen wollen, wie ist das Einfallstor? Also jetzt will ich jetzt nicht deine Handynummer rausgeben hier. wie komme ich weiter? Also
ja,
im versicherten Fall, im Problemfall oder wenn ich jetzt als Versicherter sage, Mensch, hier passt aber irgendwas nicht. Das ist mir ungeheuerlich.
Ja, einfach Internet gehen und die jeweilige Berufsgenossenschaft, bei uns BG Bau, googeln und dann kommt man eigentlich immer weiter. Dann gibt es auch die entsprechenden Hotline oder im Zweifelsfall sage ich, ruf einfach irgendjemand an und da wird er dann eigentlich immer weiter geholfen. Oder gerade im Handwerk ist ja auch meine Nummer noch weit verbreitet. Wie gesagt, habe ich auch kein Problem damit. Die Leute können gern bei mir anrufen und ich kann die dann weitervermitteln. Das geht auch. Aber generell einfach die Berufsgenossenschaft googeln und dann gibt es immer eine Hotline und Ansprechpartner und da kommt man immer weiter.
Sehr schön. Markus, ich glaube, wir können dieses Thema noch ganz, ganz vertiefen halt, weil ne, die Frage ist halt, wie gehe ich dann damit um, wie geht es dann weiter, was mache ich alles halt letztlich, aber die Zeit läuft, also wir sind ja schon fast eine Dreiviertelstunde am Reden halt letztlich. Was sind so deine Sachen, was möchtest du den Leuten da draußen noch mitgeben halt, hauptsächlich Handwerker getrieben, unterschiedliche Gewerke, die immer wieder zuhören halt und auch uns auch schreiben halt, was sehr, sehr schön ist.
Das Regelwerk und die Arbeitsverfahren selber nutzen, sich einbringen, das auch vorleben und auch weitergeben und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich da auch selbst, ich will nicht sagen zu verwirklichen, aber ihre Ideen auch einzubringen, was man alles besser machen kann im Betrieb. Und wenn dann jemand die Idee hat, was ja auch schon vorgekommen ist, man kann das oder das verbessern, ruhig auch auf die Berufsgenossenschaften zuzugehen, weil eine technische Weiterentwicklung, wo mehr Sicherheit bringt, ist immer super. Und Richtung Arbeitgeber natürlich, lebt es vor. Ja, also die Arbeitssicherheit, selber vorleben, mit gutem Beispiel vorangehen und an die Arbeitnehmerseite gerichtet, nutzt auch das Equipment, was man euch zur Verfügung stellt und nimmt die Arbeitssicherheit ernst, weil letztendlich der, wo den Unfall hat, ist in der Regel der Versicherte und der hat dann auch den Schaden und seine Familie hat dann eben dann auch den Kummer. Und das ist dann schon bitter und wenn es irgendwie geht, sollte man sich das ersparen.
Also man merkt das ja wirklich immer erst dann, wenn es zu spät ist halt letztendlich. Wenn man dann darüber nachdenkt, was man da so manchmal verbockt hat und geplant hat und wenn man dann mit Leuten spricht, ich kenne auch einen Fall aus Schleswig-Holstein, abgestürzt und so weiter, das ist dann hinterher alles ganz, ganz bitter und die reden dann heute ganz anders darüber, über Sicherheit und präventiven Vorbeugung halt.
Ja, fand ich auch, ein guter Freund von mir ist ja tödlich verunglückt als Schornsteinfeger und der war auch relativ bekannt im Handwerk und da ging dann, das hat man wirklich gemerkt, bis zur Berufsgenossenschaft, da ging dann so ein Ruck auch durchs Handwerk, weil der eben bekannt war und dann entsteht dann auch diese Nähe und oft ist es in Betrieben, ist es so, wenn dann der Unfall im eigenen Betrieb passiert ist, ja, dann kriegt man da eine andere Einstellung dazu, aber so weit sollte man es halt nicht kommen lassen, sondern kann das ja in aller Regel vorher schon vermeiden.
Also liebe Leute, achtet ein bisschen drauf und habt auch die Fürsorge euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, dass das alles vernünftig und gut weitergeht. Markus, Ausblick, gibt es noch was, wo es hingeht? Was glaubst du, wo das Handwerk sich hin entwickelt?
Richtung Energieberatung.
Zum Beispiel?
Ja, also Energieberatung, Lüftungstechnik, es wird immer technischer werden, das Handwerk allgemein. Auch jetzt, ich bin ja jetzt schon ein bisschen nicht mehr ganz so nah dran, aber das wird ganz stark kommen. Und für Schornsteinfegerhand oder generell für Dachberufe so wenig wie möglich aufs Dach gehen, Abstürze vermeiden, viel eingerüsten, viel mit Gerüsten arbeiten, aber auch mit mobilen Transportsystemen. Da sollten wir uns hinentwickeln.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier in Bad Wünnenberg, für deinen Besuch bei uns im Studio. Und ich sage nur danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ging unwahrscheinlich schnell wieder vorbei. Also von daher gerne mehr. Und wenn ihr draußen Fragen habt oder ähnliches, sprecht uns einfach an. Oder den Markus, der ist ja jetzt auch über die Kanäle bekannt. Dankeschön fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Ne? Tschüss.
Gerne. Ich bedanke mich für die Einladung und auch für die tolle Besichtigung nochmal.
Gerne. Ciao.
Handwerk to go, der Podcast.